Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Küss die Hand, schöne Frau, sagt man auch ganz genau. Wo bin ich denn?
Grüß
mein
Gott.
Mein kleiner Paradeiser.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Grüß
in Wien
Gott.
Nehme ich an.
Ich bin in Wien.
Ich hoffe, du hattest schon eine Eitrige und ein 16er Blech.
Ich hatte noch keine Eitrige und auch noch kein 16er Blech. Bisher hatte ich nur Bahn und Uber. Mehr war bisher noch nicht.
Ja, beides nicht so dolle. Du bist in Wien, in der schönen Stadt Wien.
Ich bin in der schönen Stadt Wien und ich kann mich bisher nicht beschweren. Es ist eine schöne Stadt, von der ich absolut nichts gesehen habe. Ich bin ins Hotel gefahren, bin dieser beschissenen Stadtbahn, mit der ich dachte, dass sie zum Hauptbahnhof fährt, bin ich nach Wien-Mitte gefahren, weil ich mein Hotel am Wien-Hauptbahnhof ist, wo ich dann feststellen musste, dass diese blöde Bahn aber 3 Kilometer entfernt von Wien hinfährt, was mich jetzt schon hart abgefuckt hat.
Hättest du einen Ortskundigen gefragt, der hätte dir das sagen können.
Du hast hier mindestens mal 3 Tage gewohnt, Reinhard. Und dementsprechend hätte ich dich vorher fragen sollen. Du bist aber du bist im Anti-Wien. Du bist in Ostfriesland.
Richtig. Ich bin in der Nähe von Aurich, im schönen Fahne. Wobei ich mich jetzt schon frage, ob die Bezeichnung nicht zu genau ist, weil das aus so wenigen Häusern besteht.
Genau. Es ist, eigentlich könntest du direkt die Adresse deiner Frau, würde ich sagen, weil es gibt insgesamt 3 Häuser.
Ja, so in etwa.
Aber gut, Reinhard, wenn du das so möchtest, das macht ja nichts. Also, du bist in Aurich im schönen Fahne.
Aber du bist in Wien und hast noch nichts gesehen, weil es die ganze Zeit schüttet, weil scheiße.
Ich bin vor 2,5 Stunden mit dem Flugzeug angekommen, dann wollte ich erst spazieren gehen, dann fing es an zu plästern. Jetzt plästert es halt die ganze Zeit, ist wenig attraktiv gerade.
Boah, dabei ist Wien wirklich eine schöne Stadt.
Schöne Stadt.
Ne, wirklich richtig. Schön.
Was, hättest du mal länger hier gewohnt, Reini, dann wüsstest du das jetzt auch richtig.
Habe ich ja nicht. Meine Frau hat ja in Mödling gewohnt. Das ist,
Ach ja, deine Frau, genau, du ja nicht. Du warst ja kaum hier.
Nee, ich war tatsächlich gar nicht so viel da. Ich war immer unterwegs. Meine Frau hat im wunderschönen Mödling gewohnt. Das ist ein bisschen südlich von Wien. War mal, ich glaube, der 23. Bezirk oder so, irgendwie vor 100 Jahren. Aber Wien an sich ist definitiv eine Reise wert. Und es ist schade, dass du auch nur einen Tag da bist, im Grunde nur für einen Auftritt und dann direkt weiterziehst nach Linz. Aber auch in Linz war ich mal. Auch dort kann ich dir was empfehlen. Linzer Torte.
Linzer Torte.
Linzer Torte.
Eigentlich kann man sich ja also kurz besuchen, nur kulinarisch. Was ist eine Eitrige? Eine Käsewurst, glaube ich, ne?
Eine Eitrige ist eine Käsekreiner, ja. Bestellen aber nur Touristen so, glaube ich.
Also die essen die nur oder die...
Nee, ich glaube, das sind die Einzigen, die dazu sagen, sie sehen gerne Eitrige. Wobei ich auch ein paar Wiener kennengelernt habe, die das auch so nennen, aber uns das so erklärt haben. Du kannst aber einfach hingehen und sagen, du hättest gerne eine Käsekreiner. Und eine Käsekreiner im Brot sollte man definitiv gegessen haben. Ist eine Wurst gefüllt mit Käse. Ist super gut. Ist kalorientechnisch wahrscheinlich sowas wie 3 Big Macs, aber ist trotzdem geil.
Käsekreiner. Da habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf.
Ja, kann ich dir sehr empfehlen. Wenn du irgendwo, also eigentlich kriegst du die überall in Wien, kriegst du irgendwie an so kleinen Bütchen Käsekreiner. Ansonsten, wenn du residierst ja, wie ich gehört habe, nicht standesgemäß, wenn du am Hauptbahnhof bist. Das heißt, du bist nicht im Hotel Sacher. Sonst hätte ich dir noch ein Würfelchen oder eine Torte empfohlen, ein Stückchen Sachertorte.
Reini, man merkt, man hört einfach raus, wie ortskundig du bist. Das ist unglaublich. Du kennst alles hier.
Ja, ich kenne die ganzen Touri-Hotspots. Aber also, Sachertorte ist leider ein bisschen überbewertet. Ich habe einmal im Hotel Sacher gefrühstückt und dort Sachertorte gegessen. Ich habe dort nicht genächtigt, ich habe dort nur Sachertorte gefressen und gefrühstückt. War ganz gut.
Klingt nach dir.
War ganz gut, aber weiß nicht.
Hatte ich auch nicht aus dem Latschen
gehauen. Kommt nah dran. Ja.
Ein Yes-Torti, oh Mann. Sacher ist Schoko, ne?
Ist ja, Sacher ist Schoko komprimiert mit Schoko.
Das ist jetzt nicht schlecht, aber ich bin nicht so ein großer Tortenesser. Ich habe eine Leidenschaft von mir wieder entdeckt, den Schoko-Schaumkuss, wie wir politisch Korrekten ihn nennen.
Das Matschbrötchen.
Oh, ich liebe es. Ne? Letztens habe ich das erste Mal seit 10 Jahren einen Schoko-Schaumkuss gegessen und es ist einfach unfassbar, wie sehr ich das liebe.
Das ist geil, ne?
Oh Gott. Oh, es ist so geil, ne?
Es
ist wirklich geil.
Es gibt ja auf Kirmes auch immer diese Schaumwaffeln und so. Da gibt es ja quasi sowas wie langgezogene Schaumküsse. So, meine Lieblingswaffel dabei ist diese Welle, die mit Schokolade überzogen ist. Die ist wie
ja, so, aber das ist so, ey, das ist doch, ist das, aber ist denn da genug von dem Weißen drin? Das Weiße macht's ja geil. Die Waffel will ich, irgendwie, ich gehöre zu denen, die nur das Weiße essen.
Faschist,
und die Waffel,
das Weiße macht's geil.
So möchte ich gerne zitiert werden. Das klingt sehr nach mir. Da sagen sie, ja, das hat er gesagt. Das ist von
das
ihm.
Hat er gesagt.
Das ist ein klassischer Basti. Das Weiße macht's geil. Nein, aber es ist, da bin ich leidenschaftlich, wenn ich ehrlich bin. Das muss ich sagen, war wirklich, oh, lecker.
Ich war letztens in Düsseldorf in einem Hotel, wo das beim Frühstücksbuffet war. Also beim Frühstücksbuffet standen tatsächlich so Schaumküsse und daneben aufgeschnittene Brötchen und eine Anleitung, wie man Matschbrötchen macht.
Habe ich in meinem Leben noch nie gegessen.
Ist gut, nie. Solltest du machen. Nimm dir so ein schnödes, stinknormales Brötchen, in der Mitte durchteilen, Schokokuss drauf, zusammendrücken, essen. Ist super.
Schokokuss drauf. Ich bin da unfirm, wie man so
unfirm.
Sagt. Ich habe das noch nie. Unfirm. Ich habe das noch nie gegessen. Aber vielleicht sollte ich mal.
Also sag mal so, du bist ja gerade in Wien. Wenn du heute noch essen gehen solltest, irgendwo in einem Restaurant oder so, sei vorsichtig, was du bestellst, weil in Wien isst man oder generell in Österreich sind so Innereien und so durchaus noch Spezialitäten, die man auch im Restaurant gerne isst. So Nierchen, Leber und so.
Oh,
was in den deutschen Speisekarten langsam verschwunden ist, hat da noch Fans. Und zwar reichlich.
Das ist in anderen Kulturen insgesamt so. Letztens in Barcelona, da stand ganz oben auf der Karte Cajos. Cajos. Das ist Pansen.
Ah.
Und dann wollte mir unser befreundeter Mensch dort, der uns ein bisschen ungeführt hat, erklären, wie wahnsinnig toll und lecker das ist. Und ich habe gesagt, das wird in Deutschland wirklich nur von so alten Frauen, die auf dem Berg wohnen, weißt du, wo, die den Krieg noch gesehen haben.
Genau, die noch Mangel erlebt haben. Ne? Als
die noch
man
Mangel
Tiere
erlebt
noch ganz
haben.
Verwertet einfach, hat.
Genau, als man die, und dann habe ich halt gegoogelt, weil wollte mir nicht glauben, dass das bei uns nicht gegessen wird, weil das ja so köstlich ist. Und dann wurde angezeigt, Pansen ist wirklich fantastisch. Es enthält und das war die erste Google, wenn du Pansen zum Essen eingibst, es enthält unglaublich viele Mineralstoffe, wichtige B-Vitamine, damit dein Hund auch alt wird.
Ja, ich glaube,
das
also
ist
ganz
etwa das, was ich dabei empfinde, wenn ich sehe, dass Leute das essen.
Ich glaube, also wenn man Fleisch irgendwo in eine gesunde Ernährung integriert, dann sind Innereien jetzt auch nichts, was irgendwie schlecht ist. Ne? Also wo man vielleicht Abstriche machen muss, ist sowas wie Niere und Leber, weil das halt nur mal die Giftfilter des Körpers sind. Ne? Ich weiß nicht, ob das die gesündesten Teile sind, aber ansonsten so Pansen und so.
Mit Zähnen und Klauen wird das Viech gefressen. Ja, das ist, du hast ja völlig recht. Du hast völlig recht, dass das sinnig ist, das zu tun. Aber ich bring's, was heißt,
ich bring's übers
Herz. Ich mag es einfach.
Ich kann das, also ich kann das auch nicht essen. Also sobald ich weiß, was es ist, ist es vorbei. Dann, ich
bin natürlich ein verlogenes Schwein, habe wie alle anderen Kinder auch Leberwurstbrötchen gefressen.
Ja, natürlich, ich auch.
Leberwurstbrötchen, die gelten nicht so richtig. Die gelten nur so halb als Innereien. Weil da ist nicht mehr zu erkennen, dass da Leber mit drin ist.
Ich wollte auch sagen, Leberwurst ist schon wieder so abstrakt weit weg von der Leber, dass es halt egal ist.
Ich habe so lange aber keine Leber mehr gegessen, dass ich jetzt gar nicht bewerten kann, ob Leber schmeckt wie Leberwurst. Ich glaube nämlich nicht so richtig doll, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal Leber gegessen habe, wobei das Lieblingsgericht meines Vaters war. Leber.
Leber?
Ja.
Leber.
Ja, aber der war auch Nachkriegsgeneration, ne? Da wurde noch alles mitverwertet.
Also mein Vater wurde ja von der Ziege gesäugt. Also jetzt so wie Romulus und Remus vom Wolf wurde mein Vater in Leverkusen von einer Ziege gesäugt. Und diese Ziege wurde nach ihrem Dienstende, habe ich dann auch gesagt, was habt ihr gemacht mit der? Das muss doch ein tolles Tier zum Reiten dann auch. Oder ne, die hat ja im Ende euer Kind gerettet. Oder ernährt zumindest. Und dann hat meine Oma gesagt, ja, die war lecker. Reini? Reini?
Ja?
Ich höre dich nicht mehr. Reini?
Du hörst mich nicht mehr.
Passiert?
Hörst du mich
nicht mehr? Reinhold Reinelberg, warte mal. Du bist aus irgendeinem Grund, hast du dich verabschiedet hier bei mir auf meinen Kopfhörern. Warte, ich schalte dich wieder dazu, das müssen wir rausschneiden. Wir sind ja Vollprofis.
Das müssen wir rausschneiden. Das geben wir einfach dem Schnitt. Der dumme Sack soll auch mal was im Schnitt machen. Der soll auch mal arbeiten. Ne? Was macht der denn für sein Geld? Nix macht der dumme Schnittsack. Ich schneide das, du dummes Arschloch. Jedes Mal, wenn so ein Mist kommt, muss ich das schneiden.
Reini, ich will einfach nur, dass du beschäftigt bleibst. Am Ende wird dir doch langweilig. So wie mir gestern. Jetzt perfekte Überleitung. Boah, ich werde doch kein Flaum.
Weißt du, was ich dir eigentlich noch erzählen wollte, bevor du mit dem Kino anfängst? Ich habe gerade das Problem, dass ich in meinem Terminkalender, ich weiß nicht, ob dir sowas auch passiert, irgendwie gerade doch wieder viel zu viele Sachen sich angehäuft haben, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe, wo ich irgendwann mal ja gesagt habe, na so, ja, mache ich oder ja, können wir machen oder so, und die tauchen jetzt auf meiner To-Do-Liste auf und ich denke mir so, boah, fuck, warum habe ich ja gesagt? Und ich habe keine, also ich habe keine Zeit für die Sachen, die ich eigentlich machen will, wo ich Bock drauf hätte, weil da noch so viele Sachen sind, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, so wirklich absolut null, aber ich habe irgendwann mal ja gesagt, teilweise gar nicht vor so langer Zeit, ich will jetzt keine Sachen davon nennen, weil ich niemanden beleidigen möchte oder so. Und ich bin ja selber der dumme Sack.
Aber das Kinderkrankenhaus weiß jetzt Bescheid, Reinhard, okay? Dass du dort nicht Blockflöte auf der Weihnachtsfeier spielen möchtest.
Nee, ich bin ja selber der Idiot. Ich denke halt nicht weit genug voraus. Wenn ich dann irgendwie an irgendeiner Stelle doch ja sage, ist das noch so weit weg, dass ich mir denke, ja, ja, bis dahin. Und irgendwann sitze ich dann da, habe irgendwie 10 To-Dos auf meiner To-Do-Liste, von denen ich auf 8 eigentlich gar keinen Bock habe und denke mir so, boah, eigentlich ist das doch mein Leben und ich bestimme doch, was ich machen will. Warum sammelt sich da so eine Scheiße an? Passiert dir sowas auch?
Ja, aber Reini, du bist halt auch, das muss man dazu sagen, und das sage ich natürlich unter Vorbehalt, ein guter Mensch. Du versuchst immer allen irgendwie es recht zu machen. Ich will so nicht zitiert werden, du bist auch ein fetter Perverser, aber du bist an sich ein guter Mensch. Und ich glaube schon, dass wenn man dich wegen irgendeinem Scheiß fragt, deswegen brauchst du eigentlich ein Management, Reinhard. Also ein richtiges Management, verstehst du? Nicht nur für mich korrekt, sondern ein richtiges Management, das halt guckt, dass, ja, dass manche Sachen halt du nicht mehr machen musst.
Dich vor dir selber schützen. Ne? Also da sind wahrscheinlich Sachen bei, wo ich dann nachher im Nachhinein auch sage, so, ja, ja, komm, war ja eigentlich okay und so weiter. Aber das demotiviert so unglaublich. Wenn du weißt, so, ist jetzt alles hypothetisch, aber wenn du weißt, ich habe nächste Woche die 3 Termine und ich könnte die alle 3 nicht haben, wenn ich an einer bestimmten Stelle einfach Nein gesagt hätte.
Bei mir ist es fast ein bisschen ähnlich, nur dass bei mir es keine Termine sind, bei denen ich die Wahl habe. Also ich muss das, ja, was ich jetzt so vor der Nase habe, erledigen. Komme ich nicht drum rum.
Ja, die Leute in Wien, es tut mir leid, dass du heute in Wien die Leute bespaßen musst, aber da kommst du nicht drum rum.
Das führt allen Beteiligten tut das leid. Nein, ich meinte jetzt natürlich nicht mal ein wundervoller Auftritt heute in der zauberhaften Mozart-Metropole, wobei das Salzburg wäre, aber egal. In Wien, ich meine damit eher dieses, es haben sich jetzt Dinge ergeben. Ich muss jetzt ein wenig kryptologisieren, kann man sagen.
Ja.
Also ich muss es jetzt etwas kryptisch erzählen. Es haben sich Umstände ergeben, die es notwendig machen, dass ich in gewissen Tätigkeitsbereichen wieder handelnd werde. Nee, das klingt auch völlig beknackt. Ich werde einfach jetzt bald wieder was drehen, was ich eigentlich nicht drehen wollte, aber die Zeit verlangt es halt. Und wenn man es jetzt nicht macht, dann sagen wieder alle, ah, geht nicht. Das heißt, mein ganzer Sommer ist gefickt.
Verstehe ich.
Also das greift schon richtig hart an.
Das sind so Sachen, wo man eigentlich denkt so, ja, ist eine gute Chance, sollte ich jetzt machen, aber jetzt gerade will ich eigentlich nicht, weil ich will auch mal irgendwie einen Monat Ruhe haben oder 2 Wochen irgendwie weg oder so. Aber geht nicht, weil da ist dann was, ne? was man nicht umgehen kann. Ja.
Exakt, das ist es. Und das nervt hart.
Ja, kann ich aber sehr gut nachvollziehen.
Was willst du machen, ne?
Ja.
Steckst du nicht drin.
Steckst du nicht drin. Das stimmt.
Das ist ein schöner Ruhrpott-Satz, mochte ich immer gerne. Steckst du nicht drin?
Ich habe mit meiner Frau mich gestern unterhalten, als ich von der Arbeit an der Zeche Zollverein abgeholt habe. Der Begriff, also es gibt ja so
Ruhrgebiets. Warum geht deine Frau auf Püt jetzt? Oder was? Geht
nee, die
jetzt
arbeitet auf Püt? Die arbeitet beim Red Dot Design Award und der sitzt nur mal da.
Ach so, ich habe gedacht, du hast die Alte unter Tage geschickt. Nee, jetzt mal nee, richtig nee. Ans Flöz. Hier hast du mal
noch
das neue
nicht.
Eisen.
Nein,
Helm auf,
nein, auch werde ich auch Kaue. Nie machen.
Ja, noch nicht. Nee, cool. Noch nicht. Sie darf noch bei dir bleiben, bevor du sie dann ab.
Meine Frau darf auch deutsche... immer bei mir bleiben. Ich liebe meine Frau sehr. So, jetzt kurz gucken,
wenn
ob
du
sie
das
an der Tür
sagst, Reinhard, genau, wenn du das sagst, ist uns allen Beteiligten klar, dass sie sehr, sehr nah sein
Nein.
muss. Sonst, du bist aber auch sonst natürlich ein fürsorglicher Partner, der das immer so sagen würde.
Ich habe mal eine kurze Frage. Wo in Wien trittst du denn auf? Ich war da ja häufiger. Wahrscheinlich nicht in der Ecke.
In Wortspiel kommt, ist incoming in Sim City.
Ah.
Aber es heißt Sim City.
Ja.
S-I-M-M City. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es kommen, glaube ich, 350 Seelen. Das ist eine eher recht kleine Show, aber ich bin auch noch nie in Wien aufgetreten. Ja, ich freue mich.
Ja.
Ich sage das jetzt mal diplomatisch. Ich freue mich auch für diese Zuschauer. 1200 Kilometer hinter mich zu machen.
Ich glaube, das wird ganz cool. Also die Wiener sind ja sehr spezielle Österreicher. Das heißt, du kannst in Wien Kannst du prinzipiell immer Witze über Politik machen, also über rechte Politik? Wahrscheinlich, ja, wobei, ich habe immer nur Österreicher gesehen, die Witze über die Politik gemacht haben. Wahrscheinlich, wenn du das als Deutscher machst, wird es dir übel genommen.
Ich verstehe auch nichts von österreichischer Politik, muss ich sagen. Kurz ist nicht mehr im Amt, damit endet meine Expertise.
Ja, ja. Ja, Kurz ist nicht mehr im Amt, aber irgendwie, ne, also du kannst
ihm. Der hat sich aber auch so als sich einfach so verabschiedet, oder?
Ja, der ist immer noch hinter den Kulissen relativ aktiv, also als Lobbyist und so. Also
natürlich. Der geht nicht in der Eisdiele. Der taucht dann irgendwo im Aufsichtsrat auf.
Der ist nicht weg. Und man muss sich ja überlegen, in Österreich haben wir sowas wie hier die AfD, ist ja da die FPÖ, nur dass die da tatsächlich teilweise Regierungsverantwortung hatte und hat und so. Aber ist ein kleines Land. Ich weiß nicht, ob du Witze über Politik machen solltest. Was aber immer geht, sind Witze über Deutsche. Das geht immer.
Witze über Deutsche bieten sich ja insgesamt viel an.
Ja.
Der Deutsche an sich ist ja ein...
Wie nennt man den Deutschen in Österreich?
Abfällig. Penner?
Nee, Piefke.
Piefke?
Ja, Piefke.
Das war mir nicht bewusst.
Piefke ist der Deutsche.
Meine tiefgeschätzten Genossen und Genossinnen, nee, so würde man das nicht sagen, meine Bürger und Bundesbürgerinnen, werden so, ich mag die Deutschen ja auch nicht so richtig, aber ich bin ein
Weltenbürger.
Ich bin ein mediterraner Typ, Reini. Ich bin Italiener im Herzen, verstehst du? Ich bin Italiener.
Das Einzige, was bei dir italienisch ist, ist deine Terminplanung. Das ist alles, was ja, bei dir italienisch ist.
Das ist und, schon mal mehr als bei
und
dir
deine Hand für feinste Technik. Und das sage ich als jemand, der einen Fiat fährt.
Schettino übernehmen Sie, genau. Das war auch das Schöne, als damals der fingrige Kreuzfahrtkapitän, Captain Schettino, ich glaube, die Bild hat ihn sowas wie Gruselkapitän oder sowas genannt, hat mir gut gefallen. Gruselkapitän, der hat ja damals an einer Mätresse herumgeschraubt, während er eigentlich seinem eigentlichen Beruf nachgehen sollte, nämlich dieses Kreuzfahrtschiff, die Costa Concordia zu. Also es ist, glaube ich, berichtet, dass er ja fremdgebumst hat in dem Moment, als das Schiff auf Land fuhr. Und es gibt ja dieses herrliche Tape.
Da sind zwei auf Grund gelaufen.
War das jetzt ein Wortspiel?
Ein bisschen. Costa Concordia. Wow.
Oh, die Costa Concordia, genau.
War die
und
das?
Das war Captain Schettino. Und Captain Schettino ist damals, der sieht auch genauso schmierig aus, wie du dir vorstellst. Also wirklich ein wandelndes Klischee der Mann. Und Captain Schettino hat, das ist eigentlich ganz schön, hat dann an der Alten rumgeschraubt und dann hat er halt mit der Küstenwache telefoniert. Die dann immer feststellen mussten, dass er schon auf dem Rettungsschiff war. Und das Ding war aber immer noch am Sinken. Und dann sagte sie, wo sind Sie denn? Ja, ich bin schon auf dem Schiff. Gefahr jetzt wieder zurück, Sie feiges Schwein. Hat er aber nicht gemacht. Er ist dann lieber an Land gegangen, hat ein paar Dutzend Leute umkommen lassen und hat sich dann, glaube ich, in ein Gefängnis begeben.
Oh.
Relativ kurz danach.
Da sind auch einige Leute bei umgekommen, ne?
Ja, einige Dutzend sind drüber. Ich glaube nicht Dutzend, aber so 10 oder so sind schon gestorben, ja.
Ich frage mal kurz Wikipedia, bla bla bla. Bla, bla, bla. 32 Menschen, wow, sind dabei umgekommen. Das ist so ein richtig fettes Kreuzfahrtschiff, ne, gewesen.
Das war jetzt keine Schaluppe, nee. Es war ein richtig fettes Kreuzfahrtschiff.
Ja, krass.
Schon irgendwie krasse Nummer, was er da gebracht hat. Reini,
ja,
weißt du, was auch Schiffbruch, jetzt kommt's.
Komm,
jetzt wieder eine Basti-Überleitung.
Haut raus.
Was auch Schiffbruch erlitten hat?
Was?
Der neue Film von Alex Garland, der eigentlich auch ganz gute Filme gedreht hat. Ich war gestern in Civil War als kleine spontane Überlegung. Vorher wollte ich noch zum Lasertag gehen mit meiner Frau. Und es war ganz lustig, wir kamen beim Lasertag rein und mussten feststellen, dass also offensichtlich das gar keine Sache ist, die man als Erwachsener tut. Also offensichtlich.
Da sind nur Kids, ne? Also nur Kinder.
Da sind
und die ballern einen die ganze Zeit ab, weil die verdammt gut sind.
Richtig. Und da waren ungelogen einfach insgesamt also wir kamen rein, es waren 3 Kindergeburtstage und es kam Prinzessin Lilifee und ein Tiger entgegen. Aber im so Bereich von 4 bis 8. Ja, und da habe ich gesagt, nee, das.
Ich stelle mir gerade vor, wie so eine 8-jährige Prinzessin Lilifee dich blutrünstig über den Haufen schießt und dabei so tief lacht.
Ah, stirb, dreckiger, erwachsener Kartoffelmann. Nein, leider nicht. Dann sind wir da abgezogen, haben uns einen Gutschein ausstellen lassen, wollten abends ins Kino, weil die gleiche Pleite. Ich bin das erste Mal, Reinhard. Ich glaube, das erste Mal seit 15 Jahren aus einem Film rausgegangen.
Was habt ihr denn? Es war Civil War, ne? Sagtest du.
Es war Civil War von Alex Garland, ein Film, von dem ich ausging, dass es darum geht, eine fiktive Zukunftsrealität auszuspielen. Konservative gegen Demokraten in den USA bekämpfen sich bis aus Blut und führen sowas wie damals die Sezessionskriege einen Krieg gegeneinander.
Ja, aber also so wie damals Nord gegen Süd.
Ja, so liest sich auch der Inhalt. Es spielt aber leider in dem Film absolut gar keine Rolle. Nach einer Stunde weißt du immer noch nicht, wer da gegen wen kämpft. Gar nicht. Es wird nicht erklärt, überhaupt nicht. Ich habe danach eine Kritik gelesen. Es wird auch bis zum Ende nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, was die beiden Kriegsparteien sind. Wäre ja mal ganz interessant in so einem Film. Was die jetzt in irgendeiner Weise auszeichnet. Der Film besteht die erste Stunde größtenteils daraus aus Nahaufnahmen von Kirsten Dunst. Das ist die damals in Interview mit einem Vampir bekannt gewordene, nachher als Mary Jane in Spider-Man noch bekannter gewordene, eigentlich gute Darstellerin, die mir in vielen, vielen Filmen auch von Lars von Trier und so aufgefallen ist.
Ja.
Aber in diesem Film sieht man nur ihr Verlebtes eindeutig, also wenn die nicht raucht, dann weiß ich auch nicht, weil sie ist so alt wie ich, sieht aber aus wie eine alte Socke, wo man 2 Augen rangenäht hat. Ihr verlebtes Gesicht in die Kamera locken, weil sie ist Kriegsreporterin und reist in einer völlig absurden Zusammenfügung mit einem Kameramann, glaube ich, soll das sein, oder zumindest Reporter, der mit ihr reist. Nee, er ist Reporter, sie ist Fotografin und dann nehmen sie noch einen über 70-jährigen, schwerst übergewichtigen Reporterkollegen mit, von dem man direkt weiß, sie fahren jetzt in ein absolutes Kriegsgebiet mit dem, das ist keine gute Idee, und ein Mädchen, das angeblich 20 sein soll, aber aussieht wie 10. Und das ergibt von Anfang an keinen Sinn, warum man jetzt in ein Kriegsgebiet reinfährt mit 2 Leuten, die absolut nicht dafür geeignet sind. Und der Film erzählt einfach nichts. Also eine Stunde lang wird er einfach nichts erzählt.
Es passiert
einfach nichts.
Es ist ja häufiger so gewesen, dass ich Filme mochte, die du nicht mochtest. Ich bin wirklich hart getriggert, mir den anzugucken, ob der nicht doch gut sein könnte.
Ja, guck ihn dir an, Reini. Zieh ihn dir rein, vielleicht gefällt er dir. Ich kann nicht sagen, was nach der ersten Stunde kommt, weil dann bin ich rausgegangen und bin direkt ins Nebenkino. Habe ich gedacht, hör zu, jetzt brauche ich mal was Anspruchsvolles. Jetzt brauche ich mal wirklich was, so Claude Chabrol, als Kubrick, sowas Kubrick-artiges. Weißt du, wo man danach noch sitzt? Und sich einfach bei einem Glas,
ne?
Wein,
so Tenet, wo man danach anfängst, Diagramme zu zeichnen, wer denn jetzt wen, warum und wann erschossen hat.
Und deswegen habe ich mir Godzilla vs. King Kong The New Empire ein Boah. Film wie eine Lobotomie, Reinhard. Es ist wirklich, du sitzt da ab Sekunde 1 an, du könntest alle Szenen, in denen Menschen auftauchen, komplett skippen. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was Sinn macht.
Aber solche Filme sind doch auch nur das sind doch so B-Movies, klassische, oder? Wie heißt der, King Kong vs. Godzilla? Oder was war das? Godzilla vs. King Kong?
Genau, der Film heißt Godzilla vs. King Kong The New Empire. Es ist die Fortsetzung von Godzilla vs. King Kong. Und ich muss ein bisschen spoilern. Die Erde ist hohl, da drin lebt King Kong in der Hohlerde. Das ist schon mal gut. Das kann man erreichen, indem man so im Ozean einfach durch so ein Loch schwimmt und dann ist unter uns ist auch eine Erde. Die ist wirklich, sieht aus wie Jurassic Park, ist riesengroß, die Sonne scheint, ich weiß nicht von wo, keine Ahnung, ist jedenfalls gut beleuchtet im Erdkern. Und da lebt halt der Affe so. Und zwischendurch trifft er sich mal mit Godzilla und haut dem auf die Fresse, aber so richtig. Und diese Rivalität zwischen den beiden erschießt sich nicht so ganz. Dann gibt es ein telepathisch begabtes Kind vom Stamm der Idai oder so, oder Ilidi oder was auch immer.
Die schon immer mit Riesenaffen reden konnten.
Die schon immer mit Riesenaffen. Die kommen nämlich von Skala Island. Sie ist die einzige Überlebende. Und ich habe den ersten Teil damals mit Streter im Kino vor 5 Jahren gesehen. Da haben wir uns beömmelt. Und natürlich habe ich alle Charaktere vergessen, weil sie völlig unbedeutend sind für den Verlauf der Geschichte und absolut keinen Sinn ergeben. Deswegen gibt es auch keinen emotionalen Anker oder so. Aber 2 Szenen haben mich besonders festgehalten. In einer Szene duplext King, Godzilla King Kong, direkt neben dem Kolosseum in Rom. Ah. Nee, in die Pyramiden rein. Er duplext sie in die Pyramiden rein. Für die, die nicht wissen, was ein Duplex ist, er nimmt ihn den Kopf auf die Schulter und lässt sich rückwärts fallen, als wäre Godzilla der Undertaker.
Ich wollte gerade fragen, geht Godzilla dann irgendwann um die Ecke und holt noch einen Stuhl, den er dem anderen über den Rücken zieht, oder?
Es wird ein Cage-Match beschlossen. British Bulldog ist auch da und Yokozuna. Und wer zuerst in den Sarg gerollt wird, hat verloren. In einer Szene trifft King Kong auf einen kleineren Affen in der Hohlerde, der ihn aber dann beißt und deswegen benutzt er ihn als Baseballschläger, um einen anderen Affen zu verprügeln. Und das ist wirklich... da sitzt man mit breitem Gesicht, aber dafür wurde Kino erfunden. Natürlich Kino für Zurückgebliebene. Alle uns herum waren komplette Vollassis. Also so richtig, ich will jetzt hier auch keine ethnischen Klischees bedienen, deswegen möchte ich das multinational anlegen, aber ich würde schon sagen, es waren viele Jungs so aus dem Bereich, also da waren schon einige. Und es war, ich kann es gar nicht, sonst klingt es rassistisch. Also da waren schon so ein paar junge Männer, die gerne tiefer gelegte Mercedes fahren. Ich sag's mal so. Und das ist jetzt ein ethnisches Vorurteil, aber das Kino war rappelvoll damit. Und die dann auch richtig laut dabei reden, Brody, guck, der hat den Affen, Brody. So, wie neben mir, direkt, Brody, der hat den Affen gehauen, Brody.
Oh Gott.
Du sitzt da und denkst so, oh mein Gott. Und der eine telefonierte auch während des Films, boah, die ganze Zeit.
Boah, ey, Alter.
Einfach, telefonierte einfach.
Warum? Man könnte sagen, du bist selber schuld, weil du in den Film gegangen bist, aber es gibt ja durchaus Fans dieses Genres, ne? Da geht's ja auch nicht um die Story. Also die Story klingt ähnlich überzeugend wie bei Donkey Kong, also bei dem ersten Spiel davon, ne? So der Affe, der die Prinzessin raubt, Affe und der Klempner, der hochkommt, um ihn mit dem Hammer kaputt zu hauen.
Auf einen Klempner.
Wobei, genau, es war richtig. Ja kein Klempner, es war, ich glaube, da hieß Mario noch Jumpman, oder? In den ersten
Da hieß Teilen. Er Jumpman, da war Jumpman. Mario noch nicht Mario, aber ja. Gut, schön, aber der Film ist wirklich sehenswert. Also du hast noch nie so sinnlos Sachen kaputt machen sehen. Und jetzt kommen wirklich zwei Dinge, die ich, also Mini-Spoiler, okay? Mini-Spoiler. Also, erstens, ganz am Anfang begibt sich Kong durch das Loch in der Hohlerde nach oben, weil er hat einen Zahnschmerz. Das ist jetzt kein Witz, er hat einen Zahnschmerz. Er hat Zahnauer. Er will zum Affenarzt. Ja, und du denkst jetzt, das klingt dumm. Und jetzt kommt es aber, dass die US-Regierung ganz ausgerechnet für Kongs kaputten Zahn sogar ein Implantat am Start hat. Und zwar direkt, das ist jetzt kein Witz, direkt, ja, einfach, da kommt so ein Typ angeflogen, der aussieht wie so ein Discount-Owen Wilson.
Dr.
Weißt,
Mario.
Mit so blonder Mähne, der ist wirklich Doktor Denn für Riesenaffen. Es gibt aber nur einen bis zu dem Punkt im Film. Es gibt nur Kong. Und der kommt im Hubschrauber angeflogen.
Holt er dann so einen Makita-Bohrhammer raus und macht erstmal die Füllung fertig?
Ja, er holt einen überdimensionalen Bohrhelikopter raus und bohrt Kongs Zahn. Und ersetzt ihn dann durch ein Implantat. Und das hat bei Kong besser funktioniert als bei mir mit meinem fancy-schmancy Zahnarzt, der mir für 7.000 Euro eine neue Zahn eingesetzt hat, der nicht gehalten hat, der mir also aus der Fresse gefallen ist. Und dann, wenn du denkst, das ist noch nicht dumm genug, es gibt eine Szene in dem Film, in dem Kongs Hand vereist wird. Ich werde jetzt nicht spoilern, warum, aber er hat Frostbiss, also wie eine Frostbite, wie nennt man das im Deutschen?
Gefrierbrand.
Gefrierbrand.
Hast du zu wenig Top-Hits-Werbung als Kind gesehen?
Genau, Gefrierbrand. Ich habe übrigens nie verstanden, was Gefrierbrand ist. Hast du schon mal irgendwas mit Gefrierbrand überhaupt gesehen?
Also ich könnte bei Gefrierbrand höchstens sagen, dass das, was weiß ich, Wasser, das mit eingefroren wird, relativ große Eiskristalle bildet und durch die großen Eiskristalle halt einzelne Zellen kaputt macht und die Sachen matschig werden. Das hast du ja zum Beispiel, wenn du Früchte einfrierst. Also wenn du einfach zu Hause Früchte nimmst und die einfrierst, dann frieren die relativ langsam, die Eiskristalle werden groß und spitz, machen die Zellen kaputt und wenn du es wieder auftaust, ist es nur noch Matsch. Und wenn du so gefrorene Früchte einkaufst, die sind meistens schockgefrostet. Damit das nicht
deswegen.
Passiert.
Ja. Schockgefrostet, genau.
Ja, das könnte ich mir
also
da
die
vorstellen.
Hand von Kong wird auch geschockgefrostet und dann kriegt er davon, er hat in dem Kampf verloren. Godzilla frisst in der Zwischenzeit ein Atomkraftwerk, um sich nuklear aufzuladen. Das gefällt mir auch gut.
Oh, sehr schön.
Er schläft im Kolosseum, das ist kein Witz, eingerollt wie ein Kätzchen, schläft er im Kolosseum, läuft dann nach Frankreich rüber, das sind ja alles keine Distanzen, und frisst dort ein Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, warum er kein italienisches Atomkraftwerk. Ich habe mich über die derzeitige Lage von italienischen Atomkraftwerken in dem Fall nicht informiert, aber er ist auf jeden Fall nach Frankreich rüber, um dort das Atomkraftwerk
zu essen. Die haben einfach die besseren AKWs.
Förderung.
Ne? Die haben die besseren AKWs.
Da schmeckt die Strahlung einfach noch richtig frisch.
Ja, französische Küche, weltberühmt.
Und dann denkst du so, okay, die sind jetzt also mit so einem Raumschiff oder mit so einer Art Unterseeboot in diese Hohlerde gefahren. Und der Riesenaffe, Er hat eine Gefrierbrandhand.
Mit Erfrierungen.
Gefrierbrandhand ist ein sehr schönes deutsches Wort. Der Affe hat eine Gefrierbrandhand. Und jetzt denkst du so, ja, wie will man, kann man jetzt halt nichts machen? Jetzt ist halt die Pranke vom Kong kaputt. Jetzt muss er mit links sich einflöten. Hahaha, die Menschen haben natürlich auch dafür die Lösung, denn sie haben einen mechanischen Handschuh mit Enteisungsfunktion. Das ist kein Witz. Vorbereitet, zufällig. Also sie hatten schon lange geplant, Kong als stärksten Titan mit so einer Art Exoskelett auszustatten, was eine wirklich gute Idee ist von einem Viech, das in dem Film ungefähr 700.000 Menschen tötet.
Boah, ist das
weil
absurd.
Weil es halt einfach Gebäude
einreißt. Ist das absurd.
Und es ist auch wirklich gar kein Problem. Also wirklich, du siehst ihn da hinkriechen mit seiner Gefrierbrandhand und dann sagen sie so, ja, was machen wir jetzt? Und dann sagt Dr. Dent so, zum Glück haben wir dafür etwas vorbereitet. Und dann fliegt einfach so ein Handschuh rein und der hat dann auch noch drei grüne Flüssigkeitsampullen, die den Gefrierbrand bekämpfen. Das ist jetzt kein Witz. Und du sitzt da im Kino und denkst so, und die Typen neben mir, also ich meine Mr. Telefon, der hat das auch inhaltlich nicht in Frage gestellt, glaube ich. Ich glaube, das war intellektuell für den sowieso schon. Also, weil schon Fellini so, da hat er sich schon rausgefordert gefühlt. Und das
aber vielleicht
Heini,
ist das ja gerade die Kunstform,
da so,
dass der
können
so
die
übertrieben
doch nicht mehr
ist.
Ernst meinen. Ja, der ist so übertrieben, dass er schon, ich kann dir ehrlich gesagt sagen, natürlich ist der im Gegensatz zu Civil War, übrigens gibt es auch, ich habe eine Presse, die Pressestimmen zu Civil War sind ja sehr gut. Und weißt du, was der Film mir nämlich sagen will? Er will dir nämlich das Gefühl geben, in diesem Bürgerkrieg zu sein, wo du nicht mehr weißt, auf welcher Seite du bist, wo du nicht mehr weißt, was passiert, wo du die Verwirrung, ja, das ist super toll. Vielleicht haltet ihr mir auch noch eine Granate an den Kopf, damit ich auch mal weiß, wie sich das anhört. Ich möchte doch trotzdem in dem Film wissen, wo die Figuren jetzt gerade sind und warum sie dort sind und was jetzt überhaupt zu tun ist.
Das habe ich mich bei Heat die ganze Zeit gefragt. Fragt.
Halt die Fresse. Jedenfalls, ich würde King Kong vs. Godzilla jedem Kindergeburtstag oder jedem geistig Umnachteten sofort empfehlen. Diesen Film kann man auch mehrmals gucken.
Und das Schöne ist, man kann an jeder Stelle anfangen. Es ist vollkommen egal, ne?
Ist völlig egal. Kannst auch 30 Minuten später reinkommen. Da gibt's wirklich gar nichts. Und allein diese Frau, die Hauptdarstellerin, im ersten Teil spielt zumindest noch einer der Skarsgård-Brüder mit. Denen hat natürlich beim zweiten Teil gesagt, ihr könnt mich mal, für halbe Gage komme ich nie wieder. Aber die ist auch so schlecht. Und die Tochter, diese, also von diesem Tribe, die gehörlos ist und deswegen, warte mal, darf man taubstumm darf man nicht sagen, gehörlos. Sagt
das heißt,
man, ne?
Darf genau. Man nicht, sollte man nicht.
Ja, sollte man nicht. Also sie ist gehörlos und sie unterhalten sich halt über Zeichensprache und die ist eine so unfassbar schlechte Darstellerin. Ich habe noch nie eine schlechtere Kinderdarstellerin gesehen als die. Es ist wirklich unfassbar. Die hat einen Gesichtsausdruck, exakt einen einzigen, den sie konsequent die gesamte Zeit hat.
Das
die ganze Zeit.
Ja, aber macht das den Film besser oder schlechter?
Ja, also man könnte den Film, der ist 110 Minuten lang, man könnte den problemlos auf 60 Minuten Godzilla haut Kong in die Fresse, Kong haut Godzilla. Ich spoilere gerade, das ist nämlich nicht der Inhalt des Films, es gibt noch andere. Also
Nebenhandlungen,
so
strenge, vielschichtig.
Nebenhandlungen. Ja, der Haupt, es ist vielschichtig. Da hat sich einer hingesetzt und hat gesagt, uiuiui, wird jetzt auch mal richtig.
Wir haben ja schon häufiger über solche Filme gesprochen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Alvin, unser gemeinsamer Freund, solche Filme liebt. Also so Godzilla-Scheiß und so weiter. Weil das ist eine eigene Kunstform. Das ist halt also eine bestimmte Art von B-Movie. Und wenn man das erwartet und das weiß und das mag, kann man das, glaube ich, auch feiern. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute, die da mit dem Handy im Kino saßen, dass die das auf der Ebene gucken. Aber es gibt ja durchaus Leute, die diese Kunstform von Film mögen und feiern. Geschmäcker sind halt verschieden. Ich muss dir auch feststellen, dass du die Serie, die ich in der letzten Woche gebinged habe, überhaupt nicht mochtest. Ich habe Fallout geguckt auf Amazon Prime. Es ist eine großartige Serie. Die ist wirklich toll. Und die ist auch mit viel Liebe zum Detail gemacht.
Sie wird besser, finde ich.
Hast du sie doch noch weitergeguckt?
Ich habe weitergeguckt. Ich bin jetzt bei Folge 6. Aber es catcht mich immer noch nicht annähernd so wie Shogun. Es catcht mich nicht annähernd wie alle anderen Serien.
Ja, ich habe Shogun immer noch nicht gesehen, aber da muss ich endlich mal reingucken. Aber also ich kann Fallout sehr empfehlen.
Es differenziert sich viel zu sehr aus am Anfang. Also drei verschiedene Storylines, die nebeneinander laufen.
Ja,
von denen mich sehr unterschiedlich viel interessiert, wie es den Leuten geht. Zweitens,
hast du Fallout
die Verortung
gespielt?
In dieser Serie funktioniert. Ja, die Verortung funktioniert überhaupt nicht.
Was?
The Brotherhood of Steel sieht überhaupt nicht aus wie The Brotherhood of Steel. Gar nicht.
Aber voll.
Gar nicht.
Doch.
Und das Wasteland sieht auch nicht aus wie das Wasteland. Bis ungefähr in den dritten Teil hinein. Sieht einfach nicht aus wie in den Spielen. Also das hat mich total irritiert. Ich wusste nie, wo die gerade sind.
Also ich fand es sehr gelungen. Und die Sachen, die du bemängelst, fand ich großartig umgesetzt. Also gerade diese drei Charaktere.
Den Vault haben sie richtig grandios umgesetzt. Das ist super.
Ne, also auch, ich finde auch der Humor in der Serie ist großartig, weil das nicht so, also schon hier und da tot ernst. Es ist blutiger, als ich am Anfang erwartet habe. Aber ich finde es sehr schön, auch dieser Fallout-Humor, den die Spiele hatten, ist wunderbar in der Serie umgesetzt. Also ich finde die sehr gelungen, tatsächlich.
Ja, sie ist jetzt kein totaler Stinker, das auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, was mich daran nicht so richtig gehört. Ich weiß, dass sehr viele Leute die extrem lieben. Und bis jetzt, also ich bin jetzt bei Folge 5, das heißt, ich habe wirklich jetzt 5 Stunden davon gesehen. Was ich krass finde, ist auf jeden Fall der schwarze Hauptdarsteller, der in der Brotherhood of Steel ist. Da muss, also sagen wir mal so, die Ehefrau von Denzel Washington aber mal ein Auge zudrücken, dass der Vati da nicht mal fremdgegangen ist in den 70ern, 80ern oder 90ern eher. Weil der sieht wirklich aus wie Denzel Washington. Und nicht der jetzige, aber wie Denzel Washington vor 25 Jahren aussah. Exakt. Mhm. Sogar der Gesichtsausdruck, das ist so absurd. Der sieht dem auf einem Maße ähnlich, wo ich dachte, das soll ein Scherz sein. Oder der ist irgendwie verjüngt und die haben Denzel Washington in diesen Film gepackt. Du weißt, wen ich meine, oder?
Ja, ich weiß, wen du meinst. Diese drei Stories, die du am Anfang meinst, also Brotherhood, quasi der Ghoul und Lucy im Vault, das läuft ja dann relativ schnell zusammen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, der Handlungsstrang im Vault, da muss ich dir zustimmen, das ist am schönsten umgesetzt und auch der schönste Teil irgendwie. Die Vaults sind aber auch ein bisschen das, was Fallout ausmacht oder dieses Setting überhaupt.
Na, also, der Vault-Teil ist super. Ja,
also
der ist wirklich gut gemacht.
Ja, für die Leute, die Fallout nie gespielt haben oder gar nicht wissen, worum es da geht, das spielt in einer fiktiven Realität, wo in den 50er, 60er Jahren, ich weiß nicht genau, ob es 50er oder 60er waren, auf jeden Fall der Dritte Weltkrieg losgetreten ist, allerdings in einer Welt in den 50ern, die unseren 50ern schon voraus war, also mit Robotern und so weiter. Also es ist so ganz klassischer Retro-Futurismus, nennt man das, glaube ich. Und diese Welt, in der Fallout spielt, finde ich großartig, liebe ich sehr. Wobei ich die Spiele meistens schwierig fand. Also Fallout als Spiel.
Ich habe den dritten Teil mit für die alten 1 und 2 war ich zu jung damals.
Ja.
Da konnte ich mich nicht
so sehr... Die sind ja auch so Pixel-Grafik, isometrische Ansicht.
Ja,
und sehr,
aber Jagged Alliance hatte die gleiche Grafik, ja. Und das konnte ich wunderbar spielen. Aus irgendeinem Grund hat mich Fallout da noch nicht abgeholt, obwohl ich weiß, dass viele Leute das unglaublich lieben.
Ja, ich weiß gar nicht, von wann ist denn der erste Teil? Guck mal, 97?
96?
Nee, 97.
97, okay. Den dritten Teil habe ich geliebt und komplett durchgespielt.
Ja.
Und danach New Vegas, das so verehrt wird, habe ich nie gespielt. Das versuche ich jetzt gerade auf dem Steam Deck nachzuholen.
Ja.
Es ist schon gut geschrieben, aber du musst eine Menge Kröten schlucken, um durch dieses Spiel noch durchzukommen.
Ja.
Weil die Grafik ist wirklich aus heutiger Sicht grauselig. Also es sieht fürchterlich schrecklich aus. Damals war es kein Problem. Und du hast diese wahnsinnig langsam laufende Hauptfigur. Das auch im dritten Teil hat mich das aber nicht gestört. Du ladst durch das Ödland und du bist natürlich durch Elden Ring und so mittlerweile andere Unterhaltung vorhin habe ich so ein Raider-Camp leergeräumt. Auf dem Weg von dem Gefängnis der RNK zum Raider-Camp war nichts. Nichts.
Ja,
drei Palmen.
Und Fallout ist mehr Rollenspiel, als man eventuell erwartet, wenn man spielt. Naja, also manche Leute erwarten dann ja so ein bisschen mehr Action und so. Und Fallout hat ja doch auch sehr prägnante Rollenspiel, also Züge.
Ja, aber das ist was, was mich überhaupt nicht stört daran. Also das Kampfsystem ist super umgesetzt, das ist alles cool. Dieses FAT-System, dass du halt Körperteile auswählen kannst. Da haben sie die Brutalität ja auch her in der Serie, dass du halt wirklich Leuten den Kopf wegschießt und in der ungeschnittenen fliegt er auch weg. Fallout 4 dagegen habe ich natürlich auf allen Konsolen da, aber hat mich nie so richtig weggeblasen.
Habe ich nie gespielt.
Also absolut kein schlechtes Spiel.
Also ich habe davon mal ein paar Let's Plays und so weiter gesehen und war abgeschreckt davon, dass du da zu viel machen kannst. Weißt du kannst dich irgendwie, wenn du willst, kannst du dich einen Tag damit beschäftigen, irgendwie dir ein Haus zu bauen irgendwo.
Ja, sie haben eine sehr haklige, nervige Baumechanik eingebaut, die nicht funktioniert und irgendwie sinnlos ist. Und die hat mich dann am Anfang, weil das wird dir die erste Stunde so reingehämmert, dass du das jetzt machen musst. Da musst du nämlich so ein Fort aufbauen. Und ich hasse bauen. Also nicht SimCity, das liebe ich, wie jeder andere meiner Generation.
Oder Anno.
Das natürlich mit Leidenschaft gespielt. Anno auch, aber ich hasse Spiele mit so leichtem Baucharakter. Ich habe auch Minecraft. Ich verstehe, warum das ein Riesenerfolg ist. Ich verstehe, warum die Leute das lieben. Mhm. Aber ich habe Minecraft nie geliebt.
Ich habe Minecraft, glaube ich, noch nie gespielt, ernsthaft.
Krass. Da bist du, glaube ich, am Planeten fast allein. Das hat ja wirklich jeder gespielt. Also Minecraft ist ja, ich verstehe, warum Leute Minecraft, also ich hatte auch geile Momente in Minecraft, weil du haust einfach ein Loch in den Boden und dann ist da ein Tunnel und dann denkst du, okay, da ist halt ein Tunnel und dann läufst du da rein und dann läufst du tiefer und tiefer und tiefer und auf einmal bist du in einer riesigen Magmahöhle. Wo es mich dann wieder verloren hat, in dieser Magmahöhle passiert halt nichts. Also da rennen halt ein paar Monster rum, die kannst du dann hauen, es gibt keine Story, es gibt kein, alles entsteht durch dich selbst.
Ja.
Das ist ja nichts Schlimmes und auch nicht unbedingt falsch, dass das so ist, aber
Mir geht's so, also Minecraft ist glaube ich nicht mein Spiel, weil ich hasse generell bei Spielen, ich hasse Crafting. Finde ich zum Kotzen. Finde ich richtig ätzend. Geht mir auch. Also ich habe zuletzt auf der PS5 den zweiten Teil von Horizon gespielt, wo man auch mehr craften muss als im ersten Teil. Und ich denke die ganze Zeit, boah, kotzt mich das an. Warum? Ne? Also das war ja auch der Part, der mich bei Zelda so abgefuckt hat, dass ich da kochen muss und dann irgendwelche andere Scheiße craften muss. Finde ich einfach ätzend. Ich mag craften nicht. Meinetwegen packt das in die Spiele rein, aber macht's optional.
Ich mag es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum so viele Leute das mögen, aber man muss es natürlich anerkennen. Also man muss dem Tribut zollen. Viele Menschen mögen das.
Ist eine Mechanik, die Leute halt mögen.
Leute mögen die Mechanik. Und es gibt einen Grund, warum es immer wieder eingebaut wird. Aber ich kann dir auch nicht sagen, warum. Ich finde Craften auch ultra öde. Irgendwelche Materialien sammeln.
Von Tausenden.
Und bei Zelda war das der One-Nick. Bei Zelda war das der eine Killer, warum ich dieses Spiel nicht durchgespielt habe. Das war der eine Grund, warum ich das Spiel nicht durchgespielt habe.
Ja.
Weil das Crafting bei Zelda wirklich unerträglich war. Also du konntest ja, Nahrungsmittel erstellen.
Ja.
Und musstest die auch erstellen, um dich zu heilen. Und das war dermaßen tedious. Mir fällt kein anderer Begriff dafür ein. Es war dermaßen öde, das zu machen.
Ja.
Weil du halt, weil du konntest nicht, ich will jetzt 10 Spieße machen, sondern du musst dir immer und immer und immer wieder die gleiche Animation ansehen, wie er Sachen in den Topf wirft, dann macht lululululu. Die ersten 3 Minuten ist das noch ganz lustig.
Aber eben
nach 20 Spielstunden denkst du so, wollt ihr mich verarschen?
Nee, ist ja unerträglich. Ich find's generell ätzend, wenn ich mir für irgendwas dann noch so Sachen zusammensuchen muss. Ich finde auch Kochen gab's ja damals schon in WoW, ne, dass du dann irgendwie Kochen skillen konntest für irgendwelche Buffs. Dann kannst du irgendwelche Tränke zusammenmischen. Das gab's bei Diablo 2 mit dem Horadrim-Würfel ja schon, dass du da irgendwelche Scheiße zusammenschmeißen konntest, um dir tolle Rezepte zu basteln und so. Und ich habe da nie Bock drauf. Ich denke auch immer, wenn so Spiele, wenn irgendwie Essen irgendeinen Bonus gibt, ne, so wie du wirst stärker, schneller, irgendwas, ich benutze das nie. Ich denke mir immer, boah, ich habe keinen Bock da drauf. Ich will nicht. Ich will nicht irgendwie Sachen sammeln. Lass mich das Spiel spielen und geh mir weg mit der Scheiße. Ne?
Ja, aber also Leute mögen das, deswegen wird es in Spiele eingepackt.
Bei sowas wie The Last of Us hat das noch, also da bin ich noch an einem Punkt, wo ich sage so, ja komm, das geht noch. Ne? Das ist unterkomplex. Du hast irgendwie, du hast Stoff, du hast Alkohol und du hast was weiß ich nicht was und kannst daraus entweder irgendwie Molotow-Cocktails oder halt Heilpacks.
Genau, das
oder
ist
so
unterkomplex,
bauen,
ne? das kann man machen. Das habe ja, ich bei Last of Us zum Beispiel, war eins der wenigen Spiele, wo es mich auch nicht gestört hat, weil es auch nebenbei stattfindet.
Genau. Du findest das nebenbei und wenn du es nicht hast, ist halt egal und es gibt irgendwie nur 5 Rohstoffe oder so und du machst daraus entweder A oder B. Ne? Und wenn du keine Granaten benutzen möchtest, dann machst du daraus halt immer irgendwie Heilung oder so. Und du bist nicht gezwungen, eins von beiden zu machen, sondern mit beiden Varianten kannst du ans Ziel kommen. Ne? Sowohl
das
irgendwie mit Heilung
dabei,
als auch mit, ja, du sprengst alles in die Luft. Nun ja.
Das finde ich, find ich bei sowas, da, also Last of Us ist ein gutes Beispiel, da finde ich es nämlich auch gut. Und da stört es mich auch nicht.
Ja.
Aber bei anderen Spielen, Zelda Breath of the Wild ist ein perfektes Beispiel, ist mir das unfassbar auf die Nüsse gegangen. Plus, was sie da wirklich verkackt haben, warum ich den zweiten Teil auch nie angefangen habe, ich möchte einfach meine Waffen, also ich möchte eine Waffe spielen.
Ja, da haben wir schon mal
drüber
gesprochen, dass
ich
immer kaputt
gehen.
Das ist, ne?
Wer kommt denn aus sowas? Ja, die Waffe geht kaputt. Sowas Dämliches.
Ja.
Fürchterlich.
Ja.
Und ich finde, das Spiel jetzt ist wirklich, wo waren wir jetzt gerade? Von welchem Spiel rede ich denn jetzt gerade?
Wir waren vorhin bei Minecraft. Dann waren wir bei The Last of Us.
Okay, ich bin von irgendwas weggesprungen. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel wir angefangen haben. Das ist das Problem. Fallout. Fallout 4. Hat mich da verloren irgendwie so. Ich würde es auch nochmal ausprobieren, aber die Zeit ist knapp rein. Ich habe Elden Ring jetzt endlich beendet. Und nach Elden Ring habe ich dann gedacht, wir machen heute nicht die großen Spiele-Podcasts, das erzähle ich nur ganz kurz. Nach Elden Ring, nach 102 Stunden Elden Ring und analen Fisting maximal, habe ich gedacht, was könnte mich denn noch mehr anal fisten? Was könnte noch unangenehmer sein? Ach, fange ich doch mal wieder mit Sekiro an, was mich vor 5 Jahren so fertig gemacht hat, dass ich fast in die Klinik musste. Und da bin ich jetzt bei. Ich habe jetzt 10 Stunden Sekiro gespielt in letzter Zeit.
Das soll richtig scheiße
was immer noch
sein,
fantastisch.
Ne? Also nein, nicht scheiße im Sinne von scheiß Spiel, sondern scheiße im Sinne von, es fickt dich die ganze Zeit, oder?
Genau.
Ja.
Es fickt dich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Sekiro fickt dich wirklich, besonders weil es komplett anders funktioniert als die Souls Games, die ja vom gleichen Macher sind, wo du halt immer ausweichen, zurückweichen. Bei Sekiro musst du eigentlich immer drauf. Immer. Immer drauf, parieren, drauf. Und das ist so kontraintuitiv zu dem, was du bisher gemacht hast, dass du das einfach dann irgendwie nicht hinkriegst, also nicht machst.
Ja.
So, und das ist am Anfang absoluter Horror. Aber das Spiel an sich ist natürlich Weltklasse, wie alles, was die machen. Die haben einfach noch nie ein schlechtes Spiel gemacht, From Software. Die sind alle gut.
Apropos übrigens, wenn du in Wien bist, ne, gerade und noch nach deinem also heute nicht mehr, aber morgen, bevor du nach Linz weiterreist, noch Zeit hast, es gibt in Wien ein Retro-Gaming-Museum. Und das ist gar nicht so weit von dir weg, irgendwie halbe Stunde mit Öffis.
Halbe Stunde ist gar nicht so weit weg, wie
in
warum
Wien
ist es eine halbe
Wien
Stunde?
Wien ist scheiße groß.
Oh, okay.
Er ist wirklich nicht so weit weg. Das ist in der Nähe von der Hofburg. Also du musst doch wieder in die Stadt. Das beim Kunsthistorischen Museum an der Staatsoper, da so in der Ecke. Kannst du mit der U-Bahn hinfahren?
Ja, ich nehme.
Ich frage mich gerade, warum ich da nie war, verdammte Scheiße.
Wie, du empfiehlst mir gerade was, wo du nie warst?
Nee, ich war da tatsächlich noch nicht. Das ist eine gute
Frage,
warum ich.
Das macht wenig Sinn. Warum warst du denn nie, Reini?
Ich weiß es. Oder war ich da doch mal? Warte mal, war ich da mal? Also ich. Ich war mal, nee, Quatsch, nein, das war woanders. Das war, wo war ich denn? Irgendwo war ich in einem Spielemuseum mit Sonka, als wir im Urlaub waren. Ich weiß es nicht mehr. Da, wo ich Hugo, war das Kopenhagen? Doch, könnte Kopenhagen gewesen sein. Wo ich auch Hugo gespielt habe, am Telefon.
Das gute alte Hugo, da haben wir schon mal gesprochen.
Ja,
das Sehnsuchtsspiel unserer Jugend. Ich mochte diese ganzen Telespiele. Ich mochte auch den Sat.1 Superball. Ich habe immer vom Sat.1 Superball geträumt. Erinnerst du dich noch?
Ja, das,
oh, wie schade.
Das Spiel mit der größten Latenz, die es gibt.
Ja.
Rechts.
Rechts. Und dann siehst du diese, also ich frage mich, ob das jemals, was war das Maximum, was man da gewinnen konnte?
Boah, das weiß ich nicht mehr. Ein paar hundert Euro oder so?
Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, was man im Superball gewinnen konnte, aber
man kann es spielen mit 20.000 Euro. Also ich habe hier gerade ein Video. Also
Mark.
Also hier ist Euro. Ich glaube, das ist dann Retro neu aufgelegt. Aber damals müssen es noch Mark gewesen sein. Beim Sat.1 Superball. Ey, für diejenigen, die es nicht kennen, Sat.1 Superball war so ein Call-In-Spiel irgendwie im Frühstücksfernsehen oder was auch immer das war, wo der Moderator oder einer der beiden Moderatoren dann eine Brille aufgesetzt bekommen hat, um nichts zu sehen, einen Joystick in die Hand. Der Anrufer hat den Bildschirm gesehen, da war unten ein Ball, der Sat.1 Superball, und von oben kamen Hindernisse und der muss dann immer sagen, links oder rechts. Und der Moderator hat dann mit ungefähr 2 Sekunden Verzögerung den Joystick nach links oder rechts bewegt und der musste halt ausweichen. Das war der Sat.1 Superball und das war einfach unmöglich. Das konnte, also man konnte das, glaube ich, nicht gewinnen.
Also wenn, dann war es sehr schwer, es zu gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das war, weil die Latenz allein, bis du links gesagt hast, die Bälle fielen so von unten runter. Der Superball war unten, also oben runter vom Bildschirm. Und die Bälle flogen von oben dann runter zu ihm hin. Und man hatte immer so 1 Sekunde oder so, aber wenn der Moderator halt nicht schnell genug geklickt hat, warst du halt gefickt.
Ja.
Aber das war damals, das war Videospiel, ne? Das hat ausgereicht als Videospiel, um ins Fernsehen zu kommen.
Ja, es gab ja auch, kennst du die Telespiele? Also das war vor unserer Zeit.
Dem Gameboy, meinst du?
Nee, Telespiele als Sendung. Telespiel als Sendung.
Das hat Thomas Gottschalk gemacht.
Genau, das war 77, haben die, glaube ich, angefangen. 77, 78, also so Ende der 70er. Und ging bis, ich glaube, die frühen 80er oder so und hat Thomas Gottschalk moderiert. Findet man noch auf YouTube und wurde mal im Fernsehen so als Retro-Sendung wieder gezeigt. Und du guckst dir das an und siehst einen wirklich jungen Thomas Gottschalk, der die Telespiele moderiert. Und diese Spiele, die sind alle so unglaublich schlecht und schlimm. Also da spielen halt Leute im Studio Spiele gegeneinander. Die sind alle so auf dem Niveau von einem Nokia 3210 Snake. Aber da, nee, eigentlich schlechter noch.
Und noch schlechter?
Ja, wirklich, noch schlechter. Und damit konnte man eine Sendung füllen. Wahnsinn. Und zwar richtig, richtig gut sogar. Das ist genau wie, kennst du noch die Montagsmaler?
Oh, die Montagsmaler, ja, das kenne ich noch.
Das war im Grunde so.
Wo Leute einfach gemalt haben.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Spiel heute? Das gibt's auch so als Gesellschaftsbrettspiel.
Das ist Teil von Activity, oder?
Genau, Activity. Quasi genau, als Teil von Activity. Und das war eine abendfüllende Fernsehshow, die Montagsmaler.
Ich weiß noch, wie Milhouse Eltern das vor ihrer Scheidung gespielt haben mit Marge und Homer. Und er dann irgendwas malt und sie so, das ist Würde, du würdest Würde nie erkennen.
Ja, das ist auch eine super Szene. Du würdest
das ist eine der besten.
Ja.
Das ist eine der besten Szenen in der ganzen Serie. Ist so gut. Und weil sie auch so echt ist. Also, ich habe auch
dieses,
mal Activity
mit. Das Paar, das sich trennt. Ne? Oder meinst Paar, du bei Activity generell?
Beides. Ich habe Activity auch mal mit Leuten gespielt, wo du echt gedacht hast, wollen die mich jetzt verarschen? Weißt du, sie sagt irgendwie so Haus und er so Sozialversicherungsnummer. Und ich denke so, wollen die mich verarschen? Oder was? Wie Haus? Wie kommt man darauf? Sozialversicherungsnummer? Weißt du, man muss ja Worte dann
also gegenseitig erraten.
Man darf manche Worte nicht verwenden.
So wie Tabu.
Das war es so. Genau, wie Tabu. Tabu ist ja das Gleiche. Das müsste bei diesem Activity auch mit drin sein. Kennst du noch das Nilpferd in der Achterbahn?
Habe ich nie gespielt.
Reiche Kinderspiel, da waren ganz viele Sachen bei, die nach 3 Monaten konnte man das nicht mehr verwenden, weil die Knete hart geworden war. Das musste man so, was kneten.
Das ist so wie dieses Mausefallenspiel oder die zerquetschten Trauben oder so. Bist du ein Gesellschaftsspieler-Typ?
Also
es gibt ja Leute, die sind Spieler und keine Spieler. Also jetzt nicht Computergames, sondern so Brettspiel-Gesellschaftsspiele. Gut oder nicht gut?
Gar nicht. Absolut überhaupt gar nicht.
Ja.
Langweilt mich, also das einzige Brettspiel, was mich jemals abgeholt, war die Siedler. Das habe ich wirklich mit 14 mal gerne gespielt. Hatte aber keine Freunde, also zu wenig Mitspieler. Aber das fand ich immer so ganz geil irgendwie. Gerät aber auch immer in Streit. Monopoly mochte ich auch immer ganz gerne, hatte aber nie diesen Endpunkt. Monopoly hat ja keinen Endpunkt.
Ja. Ja, nicht so richtig, ne? Und Monopoly kann man taktisch spielen, wenn man möchte. Also geht. Und wenn man das taktisch spielt mit Leuten, die es nicht taktisch spielen, dann gewinnt man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber Monopoly war auch nichts, was mich irgendwie abgeholt hat. Ich bin bei Gesellschaftsspielen auch immer so, ich kann mich nicht dazu motivieren, und wenn irgendwie Leute vorschlagen, so, ja, sollen wir was spielen, denke ich mir so, oh. Aber wenn ich dann einmal dabei bin, denke ich mir so, ach ja, ist ja doch irgendwie ganz nett, ne? Kommt aber auch immer sehr auf das Spiel an. So Siedler.
Du kennst doch den Klassiker, dass irgendein Freundespärchen, die erzählt, ey, wir haben ein Spiel, jetzt, der Hammer, ist richtig geil. Das müssen wir auf jeden Fall mal spielen. Und dann bringen die so eine riesen Box mit und so ein Anleitungsbuch. Und dann
wo erstmal eine Stunde lang erklärt schlecht, wird, ne?
Wird eine Stunde lang richtig schlecht erklärt, wie das Spiel funktioniert. Ja. Du hast nach einer Stunde Erklärung immer noch keinen Plan. Verlierst natürlich haushoch gegen die, weil die ja wissen, wie das Spiel geht.
Ja.
Das ist auch immer so der absolute Tod.
Ich bin bei so Spielen auch immer Fan
Gesellschaftsspielabende.
Je simpler die Regeln, desto besser das Spiel. Meistens zumindest. Ich habe mit meinem Bruder und seiner Frau und mit Sonka letztens tatsächlich ein Gesellschaftsspiel in Anführungszeichen gespielt, das ich ganz gut fand. Das heißt Hitster.
Hitster,
genau, so wie Hipster, nur so ähnlich. Das heißt Hitster. Es besteht im Grunde nur aus Karten, die du auf dem Tisch legst. Und auf den Karten ist immer ein QR-Code. Und mit einer App scannst du den ab. Und wenn du ihn abscannst, fängt ein Lied an zu spielen auf Spotify. Du siehst aber nicht welches, ne? Also du verbindest die App mit Spotify, du scannst diesen QR-Code und ein Lied fängt an zu spielen. Es geht immer abwechselnd und du musst erkennen, welches Lied das ist, von welchem Interpret, das gibt quasi Bonuspunkte, und das dann vor dich in einen Zeitstrahl einsortieren. Du hast ein Lied, mit dem du anfängst bei dir, von dem du weißt, in welchem Jahr es ist, und dann musst du dieses neue Lied einsortieren, ist das davor oder danach. Und am Ende gewinnt das Team, das 10 Lieder in die richtige Reihenfolge gebracht hat, und das gegnerische Team kann das halt immer anzweifeln.
Und wenn man nicht erkennt, welcher Song es ist, darf man es nicht einsortieren.
Nee, da musst du halt raten. Da musst du sagen, klingt nach 70er, werde ich hier mal einsortieren. Dann können die anderen das, wenn sie wollen, anzweifeln. Und das klingt ganz leicht. Also da sind Lieder bei von den fünf, also von 1950 oder so. Oder sogar 1920.
Du weißt, dass ich creepy in sowas bin, ne? Das, ja, ist so ein Scheiß, kann ich wirklich.
Mein Bruder auch. Der ist da auch verdammt gut drin. Und Sonka auch. Bis halt in die 2010er oder so geht das rein. Und das ist, prinzipiell sind die Sachen ganz leicht. Da denkst du so, ja komm, 50er, 70er, irgendwas. Aber wenn du dann Lieder hast, die irgendwie von 71 oder 72 sind, das ist, gut. Also da wird's halt hart oder schwierig. Und das Interessante...
Und wie, du scannst einen Code und dann spielt er das übers Handy,
genau,
ab.
Genau, dann spielt er das übers Handy ab. Und das, was ich bei dem Spiel ganz cool finde, ist...
Das ist ja schon sehr weit weg von einem normalen
Gesetz. Ja, das stimmt, es ist sehr weit weg. Was ich bei dem Spiel ganz cool finde, ist, je näher du ans Ende kommst, desto schwieriger wird es. Ne? Weil du ja immer genauer einsortieren musst, wo das Lied hingehört. Weil's,
aber das, das Spiel hat eine Übersicht darüber, dass Songs nicht aus dem gleichen Jahr kommen, oder können Songs auch aus dem gleichen Jahr kommen?
Nee, die kommen nicht aus dem gleichen Jahr. Oder stand sogar der Monat dabei? Weiß ich nicht genau. Erinnere ich mich nicht mehr ganz genau dran, aber ich glaube, es war immer nur das Jahr. Bin mir aber ehrlich
und,
gesagt
nicht erzähl mal, was so Songs waren, die da kamen?
Boah, ich bin insoweit ja leider sehr schlecht, aber da war irgendwie, was weiß ich, hier der Godzilla-Soundtrack von Puff Daddy war dabei, aber genauso irgendwie...
Oh, Come With Me.
Genau, Come With Me. Ba, genau, so, sowas war dabei, aber genauso irgendwie...
Jimmy Page, könnte ich dir sofort sagen, 1998.
Aber
habe ich mir das Bein gebrochen, ich wollte unbedingt in Godzilla gehen. Und hab mir das Bein gebrochen und konnte deswegen nicht gehen. Und dann nachdem mein Bein geheilt war, bin ich da in Godzilla gegangen. Und da war sogar, gegen diesen Film war sogar mein gebrochenes Bein ganz gut. Ja. Eigentlich.
Meins wird übrigens besser langsam. Es schmerzt immer noch wie Scheiße.
Ach, Reini, lass uns das mal spielen. Lass uns das mal spielen jetzt. Komm, lass uns das mal spielen, bitte.
Das können wir über die Entfernung nicht, aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir das gerne spielen.
Nein, aber du kannst mir jetzt einen Song nennen und ich sag dir, wann der erschienen ist.
Das ist sehr schön, weil dann können wir direkt unsere Playlist weiter befüllen. Das ist ein schöner Abschluss für die Folge. Ich wünsche mir den Song I Glued My Balls to My Butthole Again. Von The Sticky Sweethearts.
Ach, Gott. Reini,
was denn?
Oh, warum kann ich... I stick my balls into my butthole again?
To my butthole again.
Du steckst dir deine Eier in dein Arschloch. Das hast du mir gerade als Song vorgeschlagen.
Ja, ich hab's zur Playlist hinzugefügt. Es ist von Obscurest Vinyl. Die haben viele so relativ schräge Lieder gesammelt. Da gibt's auch noch sowas wie I really like to get in your pants because I just shit in mine.
Das gefällt mir aber ganz gut.
Ja. Rubbin and a tuggin my nips. My arms are just, was ist das? My arms are just fucking stuck like this. Das sind wundervolle Lieder.
Das, okay, Reini, aber wollen wir jetzt, sag mir noch mal irgendeinen Song, damit ich ihn raten kann, wann er erschienen ist. Einfach nur, um zu zeigen, wie viel. Irgendein.
Okay, All the Things She Said.
Von, ah, das ist von hier Tattoo, ne?
Ja.
2001. Ja, warte, jetzt, 2000.
Jetzt muss ich mal gucken, wie ich herausfinde, von wann der ist. Wo sehe ich das denn bei Spotify?
Yeah, All the Things She Said eingeben, du Arschloch.
Ich habe den Song gerade hier in der Playlist, aber ich frage mich gerade, wie ich herausfinde, von wann der ist. Ich sehe nur, wann er hinzugefügt wurde. Der ist von, wahrscheinlich ist es schneller, wenn ich google. Warte, ich google. All the, was hast du gesagt?
Wie kamst du denn jetzt darauf? 2000, habe ich gesagt. War jetzt eine reine Bauchentscheidung.
Der ist von 2002.
Du hast nein!
Doch! 2002! Loser!
Okay, ich muss echt zugeben, dass ich das nicht geschätzt hätte. Also nein, wirklich nicht. Weil ich gedacht hätte, dass der nicht, ja, ich hätte gedacht, dass der noch jünger ist. Da war ich ja schon 18. Krass.
Waterfalls von TLC.
97. 96.
95.
Ah, fuck.
95.
Don't go chasing waterfalls.
Ja, also du siehst, das Spiel kann interessant sein, weil es wirklich manchmal knapp ist.
Okay, jetzt du, Reini.
Ja, dafür müsste ich irgendwelche Lieder kennen.
Naja, also den wirst du schon kennen.
Ja, dann sag mal.
Waterloo von ABBA.
76.
74.
Ach,
aber
guck
nicht
mal.
Schlecht.
Gar nicht so schlecht.
Nicht schlecht. Da wäre mein Opa stolz auf dich. Der war ja riesiger ABBA-Fan. Was wirklich, wenn man bedenkt, dass der Mann Wissenschaftler war.
Ja.
Und wirklich ein ernstzunehmender Mann war in vielerlei Hinsicht, ist das irgendwie extrem lächerlich.
Aber es ist, das ist ja schon so Popmusik und so. Ne? Mein Vater war zum Beispiel auch großer Fan von Bonnie M.
Ja, oh, Bonnie M. Das wurde bei uns immer an Weihnachten gespielt. Die Bonnie M. Weihnachtsplatte. Das ist immer noch ein Trauma meiner Jugend, wirklich. Kannst du dir vorstellen, Jingle Bells von drei jamaikanischen Sängerinnen mit dem Tänzer? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells.
Es gab ernsthaft eine Bonnie M. Weihnachts...
Es gab, Bonnie M. war so erfolgreich, es gab alles von Bonnie M. Frank Farian, dieses Jahr verstorben. Der große Maestro, der Daddy Cool eigentlich gesungen hat, der die wahre Stimme war, der damals auch das große Affentheater um Milli Vanilli herum gemacht hat. Das
da
war alles
so
Frank Farian.
Da gab es eine Netflix-Serie zu, oder? Milli Vanilli?
Da gab es letztens einen Film über Milli Vanilli. Es gab auch eine Netflix-Serie, aber es gab letztens einen Film, Girl, You Know It's True, wo ich mich ehrlich, der dann gefloppt ist mit mich, natürlich, wer sonst, Matthias Schweighöfer als Frank Farian, weil es gibt ja nur drei Schauspieler in Deutschland, die einfach alle Rollen spielen können, auch wenn die optische Ähnlichkeit zwischen Frank Farian und Matthias Schweighöfer war exakt
der
null.
Junge Frank Farian.
Nein, auch nie. Frank Farian war immer, also sah, nee, ich sag
der war nie jung.
Frank Farian sah einfach niemals in seinem Leben auch nur annähernd aus wie Schweighöfer. Schweighöfer war ein guter Schauspieler, deswegen wollen wir da mal nicht so sein. Aber, was wollte ich denn jetzt gerade sagen?
Du wolltest über den Film lästern.
Nee, ich hab mich, nicht lästern, aber ich habe nicht verstanden, wer gedacht hat, dass das einen interessiert.
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht haben die ein bisschen verpennt, dass dieser Hype um die 80er schon wieder abgeebbt ist, so nach Stranger Things und so.
Milli Vanilli ist eigentlich nur, ja doch, später 80er, Anfang 90er, aber auch einfach, es war eine Band, die damals schon egal war. Und es war damals ein Skandal im Wasserglas, dass diese beiden austauschbaren Püppchen halt nicht gesungen haben. Rob Pilatus und ich weiß nicht, wie der andere hieß. Andrew irgendwas. Nee, nicht Andrew, aber egal. Jedenfalls, ich habe nicht verstanden, warum man da 30, 35 Jahre später einen Film drüber machen soll. Was will mir das dann erzählen?
Ich weiß nicht, vielleicht so in, es gab ja eine Menge so Musikfilme oder Filme über Bands und manche davon sind ja super, ne? So wie hier Bohemian Rhapsody, großartiger Film. The Dirt über Mötley Crüe, auch großartiger Film. Hast du den gesehen?
Nie gesehen. Mötley Crüe ist eine der Bands, die ich so unerträglich scheiße finde.
Ja.
Ich kenne ein paar Songs.
Du musst Mötley Crüe nicht mögen und so, aber den Film solltest du dir angucken. Der ist echt gut. Der ist wirklich gut.
Ja.
Ja.
Der lohnt sich.
Ich würde sagen, also The Dirt lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe letztens, wie hieß denn der nochmal? Lords of Chaos oder so? Über diese, warte mal, hieß der Lords of Chaos? Auch so ein Band-Image-Film über halt so eine Black-Metal-Band. Lords of Chaos. Ja, tatsächlich, der Film hieß Lords of Chaos. Über die Band, boah, wie hießen die? Mayhem. Oder? Doch, Mayhem.
Mayhem, wo sich der Sänger erschossen hat?
Ja, ist ja richtig.
Mit aus dem Kopf geschossenen Kopf, also mit dem Loch im Kopf
richtig
aufs eigene Cover ihrer CD gepackt?
Richtig, und genau, die anderen das dann als Cover benutzt haben, die haben auch Kirchen angezündet und was weiß ich nicht.
Also um das einmal kurz zu erklären, das ist eine norwegische, finnische, was weiß ich, Death Metal Band gewesen.
Ja.
Der Sänger hat sich in den Kopf geschossen mit einem Gewehr. Die haben ihn gefunden, haben ein Foto davon gemacht und auf der nächsten Platte der Band war dieses Bild als Coverfoto.
Ja, die waren komplett durch. Also der Sänger, ich weiß nicht, ob es der Sänger war oder der ihn erschossen hat, hat ja auch vor dem Konzert irgendwie eine Tüte mit einem toten Raben drin, immer so wie so hyperventilierender inhaliert, um den Tod zu inhalieren. Die waren komplett durch und ich glaube, der eine ist später auch, ich glaube, hat nicht nachher das eine Bandmitglied das andere umgebracht und ist dafür auch noch im Knast gelandet oder so?
Also ist auf jeden Fall nicht so richtig doller ausgegangen bei den Jungs.
Also, wie gesagt, gibt's auch einen Film drüber, Lords of Chaos. Ich finde The Dirt besser, aber Lords of Chaos kann man sich auch mal angucken, wenn man irgendwie Bock auf schlechte Stimmung
hat.
Aber
ist das eine Doku oder ist das ein fiktive?
Es ist keine Doku, sondern es ist im Grunde so wie Bohemian Rhapsody. Genauso ist auch The Dirt. Du begleitest quasi, es ist wie ein fiktiver Film, der die Band in ihrem Werdegang begleitet. Und genauso ist es auch bei Mötley Crüe. Und das macht es irgendwie so spannend, weil es halt anfängt von einer Schülerband oder so, die halt irgendwann auf den großen Bühnen der Welt steht und harte Drogenprobleme hat.
Ich habe nur letztens den Sänger gesehen, aber ich habe ein Video geteilt, weil den Vince Neil heißt der? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass Tommy Lee ist der Schlagzeuger, ne?
Ja.
Ehemaliger Pamela Anderson, jemand, der mit seinem Pimmel im Boot steuern kann. Und der kann nicht mehr singen. So wie Axl Rose auch nicht mehr singen kann. Er hat es irgendwie verlernt, ich weiß nicht, hat nicht geübt oder so. Er kann einfach nicht mehr singen. Und dann singt er einen Text, wirklich Dodo Burger, Puppy Farm, I smell my Pupu.
Ist auch krass, wie der, also der ist auch alt geworden und sollte einfach aufhören.
Ja, aber es ist, also Axl Rose hat zum Beispiel auf der Beerdigung von Lisa Marie Presley gesungen. Und zwar so schrecklich, dass, glaube ich, Lisa Marie Presley lieber nicht gestorben wäre. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Och.
Aber wenn du heute Nacht nach der Show im Hotel liegst und ich weiß, was du gucken sollst, schmeiß Netflix an. The Dirt ist definitiv empfehlenswert.
The Dirt empfehlenswert. Okay.
Ja. Möchtest du noch was auf unsere Playlist packen?
Dann mach doch hier irgendwas von denen drauf.
Von Mötley Crüe?
Von den Eiermännern. Von Mötley Crüe.
Mötley Crüe. Kickstart My Heart hat die meisten. Oder Dr. Feelgood. Es ist einfach nicht meine Musik. Ich nehme Shout at the Devil. Das wenigstens noch irgendwie.
Kickstart so. My Heart.
Ja, wow. Es ist, okay. Weiß nicht. Das ist halt auch eine Zeit und eine Art von Musik, das ist ja so richtig. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mache ich mir jetzt Feinde, aber ich hätte gesagt, das ist irgendwie so. Ist das Glamrock? Wobei, nee, für Glam, also, nee, nicht ganz.
Hair Rock, oder?
Hair ja, Rock irgendwie sowas in die Richtung. Halt 80er, ne? So, tupier meine Haare, bis es nicht mehr geht.
Die haben, glaube ich, unglaublich viel gefickt. Also
ja, das glaube ich
gefickt,
auch. Doch, das wird auch in dem Film thematisiert.
Okay. Schön. Ja. Reini, dann pack das drauf. Das war die neue Folge Alliteration Arsch aus Wien. Und wir haben euch lieb. Wir wünschen euch nur das Beste. Reini ist nächste Woche wieder von der Ostsee, Nordsee zurück.
Nordsee, ich wollte gerade sagen, du machst dir Feinde. Und vor allem bin ich aus der Reha raus. Ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit. Jetzt kann ich ich mache immer noch Nachsorgesport, kann das jetzt aber ein bisschen besser planen und bin hoffentlich dann auch bald mal wieder an meinem richtigen Aufnahmesetting. Das wird sehr schön.
Geil.
Das freut mich sehr.
Das wird schön. Schön, wenn du an deinem richtigen Aufnahmesetting
bist. Ja, dann kann ich meinen Rotkasper streicheln.
So. Das streichel was immer du willst. Pass auf dich auf, bleib gesund, Küsschen aufs Nüsschen und bis ganz bald, ihr kleinen Zaubermäuse. Tschüss.
Fürzt die? Nee, das ist Bayern. Grüß Gott. Ich weiß gar nicht, was man in Österreich sagt, um sie zu verabschieden.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.